Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Heute ist Tag des Meeres. Den haben die Vereinten Nationen vor 10 Jahren ausgerufen, um daran zu erinnern, wie wichtig die Meere für uns sind. Für unsere Umwelt, unseren Planeten, aber auch für Kultur, Politik und unser eigenes Selbstverständnis.
Menschsein heißt, Grenzen zu ziehen und an Grenzen zu stoßen. Das Meer hingegen erscheint uns grenzenlos und ist damit gewissermaßen eine Antithese zur menschlichen Existenz. Das Meer als Faszinosum kann also in vielerlei Gestalt daherkommen, als Empfindung einer vermeintlichen Grenzenlosigkeit oder angesichts seiner unbezähmbaren Urgewalt, die vom Menschen niemals gebändigt werden kann. Möglicherweise liegt der Schlüssel zum Verständnis für das Faszinosum Meer gerade hier. Das Meer als Raum für Grenzerfahrung.
Dort, wo das Land zu Ende ist, fängt das Meer an. Eine scheinbar unendliche, unbekannte Weite tut sich da auf. Das hat uns schon immer fasziniert. Umso erstaunlicher ist es, dass Kultur- und Geschichtswissenschaften die Rolle der Meere lange stiefmütterlich und nur wie nebenbei behandelt haben. Der Historiker Jürgen Elwert will das ändern. Er ist Professor für europäische Geschichte an der Universität Köln. In seinem Vortrag erzählt er, wie das Meer zur europäischen Identität beigetragen hat. Da gibt es zum einen die physische Umgrenzung. Europa ist an 3 Seiten vom Wasser umgeben. Diese Außengrenze führt fast automatisch dazu, dass sich die europäischen Staaten dadurch stärker als Einheit sehen. Gleichzeitig bildet das Wasser den Weg zu anderen Kontinenten. Die Seefahrt hat Handel ermöglicht, neue Pflanzen und Nahrung nach Europa gebracht, wissenschaftliche Entdeckungen gefördert und die Europäer in Kontakt mit anderen Kulturen gebracht. Das hat auch dunkle Seiten. Ohne das Meer lässt sich zum Beispiel der europäische Kolonialismus nicht richtig verstehen. Und heute ist das Mittelmeer der Ort, an dem Tausende ertrinken, beim Versuch zu fliehen und in Europa Zuflucht zu finden. Jürgen Elwerts Vortrag hat den Titel »Über die Bedeutung des Meeres in der europäischen Geschichte«. Er hat ihn am 26. September 2018 in Berlin gehalten, im Rahmen der Ausstellung »Europa und das Meer« des Deutschen Historischen Museums.
Warum plädiere ich für eine stärkere Nutzung der maritimen Perspektive in den Geschichtswissenschaften? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Etwa 70% der Erde sind vom Wasser bedeckt, 80% der Weltbevölkerung lebt an oder in der Nähe von Meeren bei steigender Tendenz und ca. 90% des Welthandels wird über See transportiert. Diese 70-80-90 Faustregel dient beispielsweise dem Pentagon als Begründung für die globale Präsenz der US Navy, also dem Schlüsselwerkzeug, das seit etwa einem Jahrhundert wesentlich zur Sicherung der globalen Macht der USA beiträgt. Sie ist Ausdruck einer ausgeprägten maritimen Domain Awareness, zumindest der amerikanischen politischen, militärischen und wissenschaftlichen Eliten, im Sinne eines hochentwickelten Verständnisses für das Meer, dessen Spezifika und dessen Bedeutung in geopolitischer, strategischer und ökonomischer Hinsicht. Dieses ausgeprägte Meereswissen ist begründet im fest im amerikanischen kollektiven Gedächtnis verankerten Wissen um die Bedeutung des Meeres in der eigenen Geschichte und für die eigene Kultur. Schließlich war es der Atlantik, über den seit der Entdeckung des Kontinents Millionen von Menschen mehr oder weniger freiwillig von Europa und Afrika fuhren, um dort seit dem 16. Jahrhundert die heutige US-amerikanische Gesellschaft zu formen. Und spätestens seit dem 19. Jahrhundert war es dann der Pazifik, den es zunächst als Frontier zu erreichen und anschließend im Zeitalter des Hochimperialismus zu beherrschen galt. Ein vergleichbar verbreitetes Wissen um die Bedeutung des Meeres für Europa insgesamt sucht man hierzulande freilich bis heute vergebens. Die nationalstaatliche Ordnung des Kontinents bestimmt weiterhin die kollektive Selbstwahrnehmung der Europäerinnen und Europäer als Angehörige bestimmter Nationen mit einer jeweils eigenen Geschichte und Kultur. Dabei wären die geografischen Voraussetzungen für eine dezidierte europäische maritime Domain Awareness durchaus günstig, denn mit einer Küstenlänge nimmt man die Inseln dazu von über 110.000 Kilometern bei einer Grundfläche von rund 1,5 Millionen Quadratkilometer ist Europa der maritime Kontinent schlechthin. Diese simple geografische Tatsache steht freilich in einem erstaunlichen Missverhältnis zu einer ausgesprächten Sea-Blindness vieler Europäerinnen und Europäer im Sinn einer Indifferenz in Bezug auf die Bedeutung des Meeres für sie, für die Geschichte, die Gegenwart und auch die Zukunft des Kontinents unabhängig davon, ob es um die nationale oder eine europäische Wahrnehmung der See geht. Diese Seeblindheit spiegelt sich auch in den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften. Hier dominiert bis heute die Sichtweise vom Land her. Es scheint so, als ob gerade die Kultur- und Gesellschaftswissenschaften nach wie vor festen Boden unter den Füßen brauchen, um belastbare Erkenntnisse gewinnen zu können. Diese Feststellung ist umso erstaunlicher, als die Natur-, Geo- und Wirtschaftswissenschaften schon seit längerem die Bedeutung des Maritimen für die menschliche als auch für die europäische, also auch für die europäische Zukunft erkannt haben. Ob als Rohstoffvorratslager, als Hort schier unerschöpflicher regenerativer Energie, als Nahrungsmittelreservoir einer weiter wachsenden Weltbevölkerung, als Haupttransportwegenetz des Welthandels, die Bedeutung des Meeres erscheint in einschlägigen Spezialuntersuchungen beinahe ebenso grenzenlos wie das Meer selber. Freilich sind Spezialuntersuchungen meist etwas für Spezialisten. Sie werden von einer breiteren Öffentlichkeit daher kaum zur Kenntnis genommen. Auch ist in diesem Zusammenhang der Begriff grenzenlos nur noch unter Vorbehalt zu verwenden, denn er spiegelt die von Hugo Grotius im 17. Jahrhundert geprägte Auffassung vom Mare Liberum und musste ja heute schon fast als Anachronismus betrachtet werden, weil, wie Weiland von Zelden in seiner Antwort auf Grotius empfohlen, weltweit Staaten versuchen, ihren Einfluss auf Meeresräume jenseits der 12 oder 200 Meilenzonen auszudehnen. Im Gegensatz zur Politik begegnen die Kultur- und Gesellschaftswissenschaften maritimen Dingen bis heute mit einer bemerkenswerten Indifferenz. Insofern erscheint die Forderung berechtigt, dass sich auch die Kulturwissenschaften im Allgemeinen und die Geschichtswissenschaften im Besonderen stärker mit eben maritimen Fragestellungen befassen sollten, und zwar, so denke ich, von vornherein aus einer dezidiert europäischen Perspektive. Nur so lässt sich auf Dauer das allgemeine gesellschaftliche Wissen um die Bedeutung des Meeres erweitern und vertiefen und damit einhergehend eine größere gesamtgesellschaftliche Aufgeschlossenheit gegenüber entsprechenden Fragestellungen erreichen. Für die Geschichtswissenschaften bietet die Nutzung der maritimen Perspektive eine Vielzahl neuer Perspektiven. Dabei kann und darf es nicht nur um bereits heute zumindest von Spezialisten bearbeitete Themenfelder wie Schifffahrts- oder Werftengeschichte gehen. Auf diesem Gebiet sind schon in der Vergangenheit durchaus respektable Arbeiten vorgelegt worden. Hier wären insofern lediglich neuere Forschungsansätze zu berücksichtigen, die im räumlichen Sinne komparatistisch angelegt sind oder in methodischer Hinsicht verstärkt trans- und interdisziplinäre Aspekte berücksichtigen. Schon damit wäre eine Europäisierung entsprechender geschichtswissenschaftlicher Erkenntnis gewährleistet. Schließlich nimmt das Meer gleichsam die Rolle eines Bindeglieds zwischen Europa und der Welt ein, denn von Europa aus wurde die Welt von See her erschlossen. Zum anderen wurden die in Übersee gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen über See nach Europa transportiert, um hier wiederum wirksam zu werden und die alte Welt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner selber zu verändern. So gesehen begann auch die Amerikanisierung Deutschlands in der Tat nicht erst 1945, sondern schon im 18. Jahrhundert mit der Verbreitung der Kartoffel, die ja bekanntlich über See nach Europa transportiert wurde. Darüber hinaus gilt es, neue Perspektiven aufzuzeigen und daraus neue Fragestellungen zu entwickeln, die auch die Geschichte Europas in einem neuen Licht erscheinen lassen können. In diesem Zusammenhang sei beispielsweise auf die Bedeutung von Hafenstädten und Häfen aus geschichtswissenschaftlicher Sicht verwiesen, und zwar wiederum im europäischen Vergleich. Hafenstädte müssen als Knoten in einem globalen Netzwerk verstanden werden, in dem es um Handel, um Kommunikation, um Wissenstransfer, um Kulturaustausch, aber auch um politische und ökonomische Macht geht. Am Beispiel von Hafenstädten lassen sich so kurz-, mittel- und langfristige Entwicklungsprozesse und räumliche wie sachliche Zusammenhänge herausarbeiten, die zugleich der Bedeutung des Maritimen angemessen Rechnung tragen. In Bezug auf die Geschichte Europas wird dies unser entsprechendes Wissen zwar nicht revolutionieren, freilich in einer bislang so nicht gekannten Weise neu ordnen und damit neue Sichtweisen eröffnen, neue Zusammenhänge aufzeigen und so zugleich einen Beitrag leisten für eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber der Bedeutung des Meeres, auch in der und für die europäische Geschichte. Freilich wird es dabei keine eindeutige Antwort geben, Die Geschichtswissenschaften sollten jedoch vor der Vieldeutigkeit der Erkenntnisse nicht zurückschrecken. Denn zweifellos kann die Geschichte der europäischen Expansion, des Kolonialismus und des Imperialismus sich erst dann in vollem Umfang zeigen, wenn sie als ein europäisches Problem verstanden wird. Die nationale Perspektive verstellt den Blick auf die innereuropäischen Wechselwirkungen, auf die gesamteuropäische Dimension und auf die globale Bedeutung des Kolonialismus. Globalgeschichtliche Themen haben in den letzten Jahren in den Geschichts- und Kulturwissenschaften eine deutliche Aufwertung erfahren. Eine Vielzahl neuer Perspektiven und Forschungsansätze wurde erprobt. Mittels disziplinenübergreifenden Fragestellungen wird versucht, ein immer stärkeres ganzheitliches Bild von unserer Vergangenheit zu zeichnen, als dies bisher innerhalb der jeweils eigenen Disziplin möglich war. Analog dazu wird innerhalb der Geschichtswissenschaften der Suche nach inter- und transnationalen Zusammenhängen, nach Erklärungsansätzen für menschliches Verhalten und Handeln und nach der Bedeutung von Raum und Zeit für unsere Gegenwart wachsende Bedeutung beigemessen. Dennoch galt insbesondere die Geschichtswissenschaft lange Zeit als eine Art Legitimationswissenschaft des Nationalstaats. Eine Erklärung hierfür ist wohl in der Entwicklungsgeschichte des Fachs selber zu finden. Die geschichtswissenschaftliche Methodik wurde gewissermaßen parallel zum modernen Nationalstaat europäischer Prägung erarbeitet. Lange Zeit diente die Nation der Historiographie als Hauptreferenzrahmen, die ihrerseits den Nationalstaat historisch legitimierte. Demzufolge ließe sich das Konzept Benedict Andersons von den Nationen als gedachten Gemeinschaften, imagined communities, durchaus zu Nationen als gedachten und historisch legitimierten Gemeinschaften erweitern, zumal die historische Legitimation von Nationen trotz gegenläufiger Tendenzen auch heute noch tagtäglich stattfindet. Sicher, Nationalgeschichten in einem trans- oder internationalen Kontext einzubetten, um zu zeigen, dass Nationen keineswegs isoliert handelnde Entitäten sind, sondern ihre Geschichte jeweils vor dem Hintergrund ihrer Einbettung in den internationalen Kontext betrachtet werden sollte, stellt eine schwierige Gratwanderung dar. Historische Phänomene werden auch heute noch üblicherweise als nationale Meistererzählungen präsentiert und tragen so zu einer weiteren Verfestigung eines primär am Nationalstaat ausgerichteten Geschichtsbewusstseins bei. Mangels alternativer Blickwinkel verlangt eine historisch interessierte Öffentlichkeit daher nach weiteren Narrativen aus der nationalen Perspektive, was wiederum eine Verfestigung des in erster Linie nationalstaatlich orientierten Geschichtsbewusstseins nach sich zieht. Die Rolle des Nationalstaats als primärer gesellschaftlicher Referenzrahmen bleibt damit unhinterfragt. Obwohl in Zeiten allgemeiner Globalisierung dessen Öffnung für internationale Zusammenhänge dringend notwendig wäre. Mit meinem Plädoyer für die Nutzung des Meeres als Referenzrahmen für eine europäische Historiographie möchte ich einen Beitrag zu einer Weitung dieses Bezugsrahmens leisten. Denn in meiner langjährigen Beschäftigung mit verschiedenen Aspekten nationaler und europäischer Geschichten habe ich gelernt, dass hinter jedem einzelnen Narrativ neue, umfangreichere und viel weiter zurückreichende Erzählungen stehen, deren Inhalte jeweils vom Blickwinkel, unter dem sie betrachtet werden, abhängig sind. Diese Blickwinkel bestimmen die folgenden 12 Prämissen, die ich meinen Überlegungen zugrunde legen und die ich hier kurz vorstellen möchte. Erstens, die Geschichte der europäischen Nationalstaaten kann nur vor dem Hintergrund ihrer internationalen Verflechtungen angemessen und verständlich dargestellt werden. Jede Form nationaler Geschichtsschreibung sollte somit immer auch ein Stück weit europäische bzw. Globalgeschichte sein, abhängig von der Fragestellung. Zweitens, in der Moderne, in etwa seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert, wurden die Geschichten der europäischen Staaten wie die Geschichte des europäischen Kontinents insgesamt entscheidend durch ihre globalen Verflechtungen geprägt. Drittens, die globale Dimension der modernen europäischen Geschichte ist zum einen die Geschichte des europäischen Kolonialismus und Imperialismus. Sie muss zum anderen genauso jene Rückwirkungen erfassen, die von Begegnungen zwischen Europäern mit jeweils anderen ausgingen. Viertens, die ersten Begegnungen mit anderen waren anfangs mangels besseren Wissens zwangsläufig seitens der Europäer von Unverständnis geprägt. Die ersten Urteile über andere wurden daher üblicherweise auf der Grundlage des jeweils in Europa verfügbaren Wissens gefällt und gingen zumeist mit einer Abwertung des anderen einher. Diese buchstäblichen Vorurteile sind jedoch eher als Gradmesser europäischer Wissensdefizite zu verstehen, denn als sachgerechte Urteile über Angehörige anderer Zivilisationen. Das gilt freilich auch für die anderen. So erschienen den Chinesen jahrhundertelang alle Zivilisationen jenseits des eigenen Herrschaftsbereichs als barbarisch. Fünftens. Diese Defizite im Urteilen wurden schon von Zeitgenossen erkannt, die ihrerseits Methoden entwickelten, um das bzw. die anderen besser verstehen zu können. Die Entwicklung der europäischen Wissenslandschaft und damit letztlich auch der europäischen Zivilisation, der Moderne insgesamt, ist somit von der Notwendigkeit stark beeinflusst, wenn nicht geprägt worden, die zahlreichen neuen, infolge der Begegnungen mit dem nicht-europäischen anderen nach Europa gelangten Informationen zu verstehen. Das betrifft die Ausdifferenzierung der Wissenschaften in Europa, ebenso die Aufnahme bestimmter nicht-europäischer Stilelemente in die neuzeitliche europäische Malerei oder Architektur. Sechstens, diese Begegnungen wurden ermöglicht und konnten nur gepflegt werden, weil es in Europa genügend Expertise im Hinblick auf Seefahrt und Schiffbau gab. Dieses maritime Know-how ist wiederum das Ergebnis eines weit in die europäische Antike zurückreichenden Entwicklungsprozesses. In dessen Verlauf entdeckten und vermaßen Seefahrer und Kaufleute die meisten europäischen Küstenlinien und Regionen. Sie lernten durch gezielte Beobachtung natürlicher Verhältnisse oder durch Nutzung von eigens zu diesem Zweck entwickelten Instrumenten, sich in unbekannten Gewässern zurechtzufinden und zu bewegen. Überdies entwickelten sie neue Techniken zum Bau von Schiffen, die groß und stabil genug waren, um den Herausforderungen von langen Überseereisen standhalten zu können. Siebtens. Im 15. Jahrhundert waren das notwendige geografische und navigatorische Wissen ebenso wie die technischen Voraussetzungen gegeben, um mit den überseeischen Entdeckungsfahrten beginnen zu können. Diese unterschieden sich von den vorangegangenen, eher zufälligen Kontakten einzelner Europäer mit nicht-europäischen Zivilisationen in aller Regel dadurch, dass ihnen ein, wenngleich vergleichsweise wenig ausgefeilter Plan zugrunde lag, welcher die Erlangung ökonomischer Vorteile, die Erweiterung jeweils eigener politischer Einflusssphären und schließlich auch die Fortsetzung des Kampfes gegen den Islam vorsah. Achtens. Seither überzogen die Europäer die Welt mit einem dichten Netzwerk aus maritimen Handels- und Verkehrswegen zum Zwecke des Transports von Menschen, Gütern und Informationen. Über dieses Netz wurden europäische rechtliche Normen und moralische Werte in alle Teile der Welt transferiert, welche die weitere Entwicklung der davon betroffenen Regionen nachhaltig und bis in die Gegenwart beeinflussten. So wurden Eroberungen über See üblicherweise nach europäischem Vorbild gestaltet. Das betraf nicht nur die räumliche Ordnung der unterworfenen oder neu gegründeten Siedlungen und Städte, sondern bezog sich auch auf das geltende Recht und die christlich geprägten moralischen Maßstäbe im Guten wie im Bösen. Neuntens. Umgekehrt wurden ebenfalls über das Meer Informationen, Güter und Menschen aus Übersee nach Europa oder in andere Teile der Welt verbracht. So sorgte der Import von Nutzpflanzen in Europa nicht nur für eine Veränderung der Ernährungs- und Konsumgewohnheiten, sondern auch für eine nachhaltig veränderte europäische Kulturlandschaft insgesamt. Man denke in diesem Zusammenhang beispielsweise an die verschiedenen Formen des Orientalismus als Modeerscheinung, an die Entwicklung der europäischen Tee- oder Kaffeehauskultur oder an die mit dem Tabakkonsum verbundenen kulturgeschichtlichen Folgen, von der Einführung entsprechender Salons über die Erfindung der Zigarettenlänge als neuer Zeiteinheit bis hin zur Verbannung des Tabaks aus dem öffentlichen Raum. Zehntens, in diesem globalen Netzwerk bildeten und bilden Hafenstädte die zentralen Knotenpunkte. Hafenstädte waren und sind nicht nur Umschlagsplätze von Menschen und Gütern, sondern auch Zentren maritimen Wissens, bezogen auf Schiffbau und Seefahrt und die damit verbundenen Voraussetzungen und Folgen. Hafenstädte sind die Orte, in denen Informationen aus dem Hinterland gesammelt wurden, wo man sie diskutierte und gegebenenfalls auch modifizierte oder sogar transformierte, bevor diese dann in alle Teile der Welt weiterverbreitet wurden. Umgekehrt trafen Informationen aus Übersee zunächst in den europäischen Hafenstädten ein, wo sie ausgewertet werden konnten, bevor sie ins Hinterland weitergeleitet wurden. Sie konnten daher insbesondere in Hafenstädten ihre erste Wirkung entfalten. Und auch wenn deren Bedeutung als Schnittpunkte globaler Kommunikationslinien durch die Einführung moderner Kommunikationstechniken wie Telefax und Internet zurückgegangen ist, treffen Importe und Exportgüter weiterhin in Hafenstädten direkt aufeinander. Die typisch hafenstädtische Infra- und Sozialstruktur, die sich im Zuge der Entwicklung der europäischen Moderne herausgebildet hatte, bietet nach wie vor den am besten geeigneten Rahmen für den Umschlag dieser Güter und profitiert so weiterhin erheblich von dieser Rolle. Schon von ihrer Funktion her müssen Hafenstädte weltoffen angelegt sein. Diese Weltoffenheit spiegelt sich auch im Verhalten der hafenstädtischen Bevölkerung. Deren Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen und dieses in vorhandene Strukturen, Denk- und Verhaltensmuster zu integrieren, in der Regel ausgeprägter ist als im Hinterland. Nicht von ungefähr haben sich zuvörderst Hafenstädte in der Geschichte immer wieder als Keimzellen intellektueller und kultureller Avantgarden erwiesen. 11. Soweit möglich muss dem Handeln von Akteuren besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Waren es doch die Akteure, die mit den beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen ihres Handelns den Verlauf der europäischen und globalen Geschichte bestimmt hatten. Sicher handelten diese in ihrem jeweiligen zeitlichen und sozialen Kontext und standen somit unter dem Einfluss eines bestimmten und anerkannten Normen- und Wertekanons. Doch war dieser wiederum das Ergebnis vorangegangener, von Menschen geführter Diskurse, genau wie deren Denken und Handeln spätere Wert- und Normensysteme prägen sollte. Die Fokussierung auf menschliches Handeln ist zudem dazu geeignet, den Verlauf der europäischen Weltgeschichte der Moderne nicht als vorgezeichneten oder gar pfadabhängigen Prozess anzusehen, sondern als von Zufälligkeiten geprägt. Akteure können Individuen sein, ebenso aber auch Gruppen von Individuen, die sich zur Verfolgung gemeinschaftlicher Interessen zusammengeschlossen oder einen institutionellen Rahmen gegeben haben. 12. Die Menschen und ihr Handeln formten die europäische Zivilisation, wie wir sie heute kennen. Ebenso nachhaltig beeinflussten sie den Verlauf der Weltgeschichte, jedoch nicht im Sinne einer Europäisierung der Welt, sondern als Akteure in einem jahrhundertelangen und zumeist über das Meer geführten Austauschprozess. Dieser erscheint als eine Art Dialog zwischen Europa und der Welt, welcher die Gestalt der Welt dabei ebenso formte und prägte wie die Europas. Und der Gestalt Europa und die Welt in ein neues Verhältnis zueinander stellte, einander näher brachte. Das Meer diente dabei als verbindendes Element, welches die ehemals räumlich weitgehend voneinander getrennten Erdteile vernetzte und das Schicksal der auf ihnen lebenden Menschen miteinander verknüpfte. Lassen Sie mich jetzt drei Beispiele geben von einer ganzen Reihe weiterer möglicher Beispiele, wie ich diese eher abstrakt formulierten 12 Prämissen bezogen auf die Geschichte tatsächlich sehe. Zunächst die Fragestellung, inwieweit veränderten die Europäer also die Welt über das Meer? Seit etwa 2 Jahrzehnten beschäftigt die Frage nach den Gründen für den wachsenden globalen Einfluss des neuzeitlichen Europas eine Vielzahl von Wissenschaften. Dennoch liegt bis heute keine überzeugende Erklärung für die sogenannte Great Divergence, also das große Auseinanderklaffen, also für die so frappierend unterschiedlichen Entwicklungsprozesse vor, die Europa einerseits und die anderen Erdteile andererseits seit dem 15. Jahrhundert durchliefen und aus denen Europa, später dann der Westen insgesamt, seit dem 19. Jahrhundert als Weltmacht hervorging. Ein Vergleich der verschiedenen Erklärungsmodelle, so unterschiedlich und unterschiedlich überzeugend sie auch sein mögen, fördert einen verblüffenden Befund zutage. Offensichtlich spielt in allen Überlegungen, ob sie sich nun an Max Weber oder Karl Marx anlehnen oder aus der kalifornischen Schule stammen, der Raum, in diesem Fall das Meer, oder besser die globale europäische Seeherrschaft, kaum eine Rolle. Ebenso neigt die Forschung dazu und muss es aufgrund der Quellenlage vielleicht auch, das frühneuzeitliche Europa nicht als einen zusammenhängenden Interaktionsraum zu betrachten, sondern als einen Raum, in dem durchgehend Mächte miteinander konkurrierten und so verschiedene Regionen Europas zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Entwicklungsgrade erreichten. Zwar wird von einem Teil der Divergenzforschung durchaus anerkannt, dass im Wettbewerb der europäischen Mächte und der daraus abgeleiteten Energien ein Erklärungsansatz für die besondere Entwicklung Europas im Vergleich mit anderen Weltregionen liegen könne. Allerdings fällt es schwer, den Wettbewerb allein als Erklärung für Europas Führungsrolle zu akzeptieren. Zu Recht wird die innereuropäische Rivalität deshalb üblicherweise nur als einer von vielen Faktoren genannt, welche die europäische Führungsrolle begründeten. Zu diesen gehören typisch europäische Spezifika wie die Trennung von Staat und Kirche, die Entwicklung des europäischen Rechtsdenkens, die Renaissance, die Entdeckung Amerikas, die Reformation, die kopernikanische Wende, die wissenschaftliche Revolution und eine Vielzahl anderer Entdeckungen. Das eine oder andere hier genannte Spezifikum hat sicher auch mit dem Meer zu tun, gleichwohl stößt man nirgendwo in der Divergenzdebatte auf den Hinweis, dass Europas Herrschaft über das Meer als ein wichtiger, wenn nicht als der zentrale Grund für die neuzeitliche europäische Führungsrolle herangezogen werden sollte. Hieran wird zunächst eins deutlich, die Reduktion der weltweit unterschiedlichen neuzeitlichen Entwicklungsprozesse auf bloße strukturelle oder soziale bzw. ökonomische Besonderheiten kann ebenso wenig eine letztlich überzeugende Erklärung für die Great Divergence liefern, wie die gelegentlich vorgebrachte Annahme, die globale europäische Führungsrolle sei eigentlich nur das Resultat einer Aneinanderreihung von Zufällen gewesen. Sicher spielte der Zufall beim Aufstieg Europas eine nicht zu unterschätzende Rolle, aber das trifft auf viele historische Phänomene zu. Und der Vergleich von gesellschaftlichen Strukturen oder Prozessen mit ökonomischen Eckdaten liefert zumeist eher Hinweise darauf, dass bestimmte Phänomene ähnlich oder eben verschieden, also eher Indikatoren sind, zu deren Erklärung wiederum Rückschlüsse oder auch nur Vermutungen angestellt werden müssen. Das zu erklärende Phänomen muss dann aus möglichst vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden, da es sich bei der Suche nach einer Erklärung für die Divergenz zwischen Europa und dem Rest der Welt um ein globales Phänomen handelt, sollten auch dessen geopolitische Dimension und die damit verbundenen Konsequenzen für Europa und die Welt nicht außer Acht gelassen werden. Aus dieser Perspektive ist es höchst erstaunlich, dass derartige Denkansätze in den entsprechenden Untersuchungen noch immer kaum rezipiert werden. Dabei hatte bekanntlich Walter Raleigh, einer der Vordenker englischen globalen Handels, schon um 1615 festgestellt, dass Weltherrschaft Seeherrschaft voraussetzt. Manchmal kann Geschichte so einfach sein. Frage 2: Wie veränderte die Interaktion mit Außereuropa und die Begegnung mit Neuem und Unbekannten das europäische Denken? Wie also veränderte die Welt Europa? Die immer größere Fülle außereuropäischer Dinge aus dem Bereich der Flora und Fauna regte die interessierten Zeitgenossen seit dem 16. Jahrhundert dazu an, nach Ordnungskriterien zu suchen, um das Unbekannte besser verstehen zu können. Zunächst wurden überseeische Importe in sogenannten Wunderkammern gesammelt. Solche Kabinette waren anfangs keine Orte der Wissensproduktion, sondern Stätten, wo bereits bestehendes, allerdings nicht überprüftes Wissen anschaulich oder im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar wurde. Die Exponate waren also zunächst noch keine Informationsquellen, sondern bloße Projektionsflächen europäischer Sammler und Betrachter. Das sollte sich in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts ändern. In dem Maße, wie der Informationsfluss von Übersee nach Europa stärker koordiniert und systematisiert wurde und die Erwartung der Rezipienten an die Aussagekraft der Quellen stieg, wuchs auch der Anspruch der Hüter von Kunst- und Wunderkammern an die Aussagekraft der dort gesammelten und präsentierten Exponate. So kann beispielsweise die Wunderkammer des dänischen Arztes, Reichsarchivars und Archäologen Ole Worm als eine Art Scharnier zwischen den seinerzeit üblichen Sammelstätten und unseren heutigen modernen Museen angesehen werden. Worm wollte die Besucher seines Kabinetts nicht nur beeindrucken und zum Staunen bringen, sondern bot ihnen darüber hinaus einen Raum der Wissensproduktion und der Verständigung. Wenn sich viele seiner Zeitgenossen weiterhin auf die ungeprüften Aussagen von Reiseberichten verließen, lag ihm daran zu zeigen, welche Bedeutung einem Gegenstand außerhalb seiner natürlichen Umgebung beigemessen werden konnte. So gelang ihm beispielsweise der Nachweis, dass es sich bei einem besonderen Exponat seiner Ausstellung, einem Schädel mit einem langen Horn, nicht um den Überrest eines Einhorns handelte, sondern um den skelettierten Kopf eines Narwals. Worm ordnete die Exponate seiner als Museum Wormianum bekannten Sammlung, die noch heute als ein Teil des Geologischen Museums von Kopenhagen erhalten ist, bereits nach einer allerdings noch vergleichsweise einfachen Systematik, Mineralien, Flora, Fauna und Artefakte. Diese Ordnung bildete die Grundlage für einen ersten Sammlungskatalog, der kurz nach seinem Tod von seinem Sohn herausgegeben wurde. Ähnlich wie die Sammlung von Mirabilia in Wunderkammern durchlief die Haltung exotischer Tiere im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts einen Wandlungsprozess. Solche Gehege hatten zunächst hauptsächlich Repräsentations- und Prestigezwecken oder auch nur der Belustigung ihrer wohlhabenden Besitzer gedient, welche die Tiere in der Nähe ihrer Residenzen in Gärten hielten. Auch hier lässt sich eine im Verlauf des 17. Jahrhunderts zunehmende Systematisierung erkennen. Diese begann vergleichsweise einfach. Unter Rückgriff auf antike Vorbilder wurden im sogenannten Sternschneisensystem geometrisch angelegte Menagerien eingerichtet, in denen die Tiere nach Arten geordnet untergebracht waren. Die architektonische Gestaltung der Versailler Menagerie diente vielen anderen Menagerien in Europa als Vorbild. Vor dem zentral platzierten oktogonalen Salon des Lustschlosses wurden hier in 7 strahlenförmig um das Zentrum herum angelegten Tierhöfen verschiedene Arten gehalten. Bei dieser Repräsentationsform ging es nicht mehr nur um bloße Belustigung, sondern auch um die Anwendung eines Ordnungsprinzips als Ausdruck des gewachsenen Bedürfnisses, die Natur selber zu ordnen und so besser zu verstehen. Menagerien wurden allmählich ständige und auf Kontinuität angelegte Einrichtungen, in denen sich das wachsende wissenschaftliche Interesse an den dort gehaltenen Tieren spiegelte. Naturforschern wie Leonhard Fuchs, Robert Hooke, John Ray und später Carl von Linné, Konrad Gesner und Joseph Banks ging es ganz wesentlich darum, Ordnung in das scheinbare Chaos der Natur zu bringen und dabei Systeme der Klassifizierung zu entwickeln. Vorrangig nahmen sie die äußere Erscheinungsform der Tiere in den Blick, denn es ging ihnen eher um die Entdeckung als um die Analyse. Diese Form stellte für sie zunächst das einzig gültige Kriterium zur Definition von Eigenarten und Klassifizierungen dar. Heute wird diese allmähliche Veränderung der Sichtweise in den Wunderkammern und Menagerien oft als Teil einer wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts gewertet, die zu einem erheblichen Bedeutungsverlust der zuvor den einschlägigen Diskurs prägenden literarischen Autoritäten führte und schließlich sogar dazu, dass die Wissenschaften des 18. Jahrhunderts die unmittelbare Beobachtung zum ausschließlichen Maßstab für Glaubwürdigkeit erklärten. Im Verlauf des 17. Jahrhunderts wandelten sich die nach Europa über das Meer importierten Exotiker also von bloßen Prestigesymbolen zu wissenschaftlichen Untersuchungsgegenständen und bildeten damit den Ursprung der heutigen Museen und zoologischen Gärten. Im Rahmen der hier nur angedeuteten Veränderung des europäischen Denkens wurde seit dem 17. Jahrhundert den Naturwissenschaften eine immer größere Bedeutung beigemessen. Die Gründung wissenschaftlicher Akademien wie der Accademia dei Lincei in Rom 1603, der Académie Française 1635, der Royal Society 1662 in London, der Académie des Sciences in Paris 1666 oder der Kurfürstlich-Brandenburgischen Sozietät der Wissenschaften 1700 zeigen die gestiegene gesellschaftspolitische Bedeutung der Wissenschaft. Zum einen erforderte die schiere Menge an Informationen, die seit den ersten europäischen überseeischen Erkundungsfahrten nach Europa gelangt waren, eine Neuordnung und eine größere Systematik im Umgang mit diesen. Zum anderen konnte in Zeiten des Merkantilismus nur auf verlässlichen Wissensgrundlagen erfolgreich Handel betrieben werden. Offensichtlich hielten die für die Gründung der renommierten Forschungseinrichtungen verantwortlichen Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger die traditionellen Universitäten nicht oder nur bedingt für geeignet, diesen Neuordnungs- und Auswertungsauftrag zu erfüllen, und riefen daher wissenschaftliche Institutionen ins Leben, die von vornherein auf Wissensaustausch im Sinne trans- und interdisziplinärer Zusammenarbeit angelegt waren. Da deren Wissenschaftler sich mit den führenden Vertretern ihrer Fächer aus allen Teilen Europas auszutauschen pflegten, stellten die wissenschaftlichen Akademien des 17. und 18. Jahrhunderts so etwas wie Knotenpunkte eines europäischen Wissensnetzwerkes dar, in dem die neuesten Thesen diskutiert, validiert oder falsifiziert wurden. Zugleich herrschte ein reger Wettbewerb, wurden die Aktivitäten der einzelnen Akademien von den Mitgliedern der anderen Institutionen aufmerksam verfolgt und, wenn es sich zu lohnen schien, auch kopiert. Der Wettbewerb hatte somit auch den Wissenschaftssektor erreicht und sorgte auf diesem Gebiet im Verlauf des 18. Jahrhunderts für eine grundsätzliche Neubewertung des Verhältnisses zwischen Europa und dem Rest der Welt, jedenfalls was die Wahrnehmung der außereuropäischen Welt durch die Europäer betraf. Und wie schließlich veränderte sich das Verhältnis der Europäer zum Meer im Laufe der Zeit, als abschließende Frage? Die Geschichte der Meeresforschung bietet hierzu eine Vielzahl von Hinweisen. Erste Versuche, das Meer besser zu verstehen, um die Seefahrt sicherer zu machen, sind seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert dokumentiert. Wir wissen, dass entsprechende Berichte und Untersuchungen in den wissenschaftlichen Einrichtungen jener Nationen, die sich an den Entdeckungsfahrten beteiligten, gesammelt und ausgewertet wurden. Der Informationsfluss über das Meer nach Europa sorgte dort für immer größeren Informationsbedarf. Schließlich konnte das Risiko eines Totalverlusts von Schiff und Mannschaft während einer kostspieligen Entdeckungsreise in dem Maße gesenkt werden, wie sich das Wissen über meteorologische und Strömungsverhältnisse auf hoher See und in den landnahen Küstengewässern verbesserte, die angesteuert werden sollten. Für das 17. Jahrhundert sind erste Überlegungen zu den Ursachen von Ebbe und Flut nachweisbar, in der Regel verbunden mit Reflexionen über die das Universum insgesamt zusammenhaltenden Kräfte. 1661-62 wurde eine erste Expedition unternommen, die in der Straße von Gibraltar systematische Tiefenmessungen zum Salzgehalt und der Lichtdurchlässigkeit des Wassers, der Druckverhältnisse unter Wasser sowie Tidenhub und Strömung vornahm. Die Fragen, mit denen sich die frühen Meeresforscher befassten, bezogen sich somit sämtlich auf Aspekte, die heute unter der Subdisziplin physikalische Ozeanographie zusammengefasst werden. Es ging den Zeitgenossen also in erster Linie um ein besseres Verständnis der Kräfte, die das Meer entfaltet und die auf der Oberfläche wie unter Wasser wirksam sind. Diese frühen Experimente beeinflussten die Schifffahrt in vielerlei Hinsicht und dienten gleichfalls ausnahmslos dem Zweck, den Verkehr auf dem und über das Meer sicherer und kalkulierbarer zu machen. Andererseits war das Meer seit jeher ein Nahrungsmittellieferant für die Menschen und demzufolge mit den ersten Einrichtungen zur systematischen Erfassung und Auswertung meereswissenschaftlicher Erkenntnisse auch immer die Frage nach dem Leben im Meer verbunden. Die Suche nach den Gesetzmäßigkeiten der physikalischen Ozeanographie und der Meeresbiologie stand also am Anfang der systematischen institutionellen Erforschung des Meeres. Die Entwicklung des Telegrafenwesens und hier insbesondere die Verlegung von Unterwasserkabeln beförderte die Erkundung des Meeresbodens seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Das trifft besonders auf die Pläne zur Verlegung eines Transatlantikkabels zu, die seit den späten 1850er Jahren konkretisiert wurden. Ein derart anspruchsvolles und aufwendiges Projekt erforderte eine akkurate Tiefenmessung. Dass die Erkundung der Tiefsee wünschenswert war, daran bestand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kein Zweifel mehr. Das öffentliche Interesse daran nahm durch Presseberichte zur aktuellen Entwicklung beständig zu, sodass die Meereskunde allmählich in den populärwissenschaftlichen Bereich vordrang. Eine wichtige Rolle dabei dürfte Jules Vernes Roman 20.000 Meilen unter dem Meer von 1870 gespielt haben. Nach dem Vorbild der Wasserbecken, die auf der Londoner Weltausstellung einen Einblick in die Unterwasserwelt geboten hatten, wurden nun allenthalben Aquarien aufgestellt. Die Menschheit oder die Europäer holten sich gewissermaßen das Meer nach Hause. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen die Meere ihre unerforschten Tiefen und bizarren Kreaturen also in einem ganz neuen Licht. Galten sie bis dahin als Barriere und feindlicher Lebensraum, als leer und bedrohlich, so richtete sich der Entdeckergeist nun in die Tiefe und machte die Erforschung der Meere zu einem ebenso erstrebenswerten Ziel wie die Bezwingung von Gletschern und Gipfeln, die astronomische Erforschung des Alls und die Erkundung der Erdatmosphäre. Das Meer trat in den Alltag breiter Bevölkerungsschichten, sei es durch Seereisen, Literatur oder durch marine Freizeitkultur. So wurde die Entdeckung, Vermessung und Kartierung der Meere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich zu einer nationalen Aufgabe, zu deren Bewältigung vieles beitrug. Die boomende Seefahrt, der imperialistische Wettbewerb, die Verlegung von Telegrafenkabeln in der Tiefsee, die Industrialisierung und nicht zuletzt der steigende Welthandel. Die Wahrnehmung des Meeres durch den Menschen hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Und mit ihr haben sich die bildlichen und schriftlichen Reflexionen des Menschen über das Meer verändert. Die Darstellung der See und des Himmels auf den im 17. Jahrhundert entstandenen Gemälden von Ruysdaels lässt sich kaum mit den Darstellungen von Constable Turner, Friedrich, Gauguin oder Nolde vergleichen. Bilder von Meereslandschaften, im Englischen passender Seascapes genannt, verändern sich von Generation zu Generation. Jeder hat eine eigene Wahrnehmung der Natur. Diese folgt zeittypischen Präferenzen und hängt auch ab von dem jeweils zur Verfügung stehenden Wissen um und über das Meer und nicht zuletzt von den eigenen Erwartungen, die an die Darstellung gerichtet werden. Während die Repräsentationen des Meeres in künstlerischen Darstellungen des 15. und 16. Jahrhunderts beherrscht war von der Faszination des Unbekannten, während sie im 17. und 18. Jahrhundert das gewachsene Wissen um maritime Flora und Fauna spiegelte, gewann seit dem ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert Gefühle ein immer größeres Gewicht. Das Meer wurde zu einer Art Gefühlsgenerator, der das Verhältnis der Menschen zum Meer seit dem frühen 19. Jahrhundert gründlich veränderte. Auf der einen Seite erkennen wir vor dem Hintergrund und unter dem Eindruck des in Europas gesammelten und ausgewerteten Wissens einen Prozess der Rationalisierung des Meeres und maritimer Spezifika, gewissermaßen eine Entzauberung der Meereswelt. Dieser Prozess beschleunigte sich im Zuge der Professionalisierung der Meeresforschung im 19. und das Recht im 20. Jahrhundert noch weiter. Zwar stellt das Meer die Wissenschaft noch immer vor Rätsel, andererseits verfügte die Menschheit noch niemals über so viel empirisch gesichertes Wissen über das Meer. Auf der anderen Seite tritt mit der Romantik eine ganz neue Wahrnehmung hervor, die das Meer gewissermaßen interpretiert, es als Instrument zur Formulierung eigener Gefühle nutzen möchte, es nicht rational begreifen, sondern bewundern will. Das Meer scheint als Mittel zur Wiederverzauberung einer Welt wahrgenommen worden zu sein, die insbesondere unter dem Eindruck der Aufklärung zunehmend rational erklärt wurde und ihren Charakter als Sehnsuchtsort verlor. Natascha Adamowski spricht in diesem Zusammenhang von der Schaffung einer vertikalen Wunderdimension, die sich sowohl auf den Luft- und Weltraum als auch auf die Tiefe der Ozeane bezog. Offensichtlich ist dem menschlichen Wesen innewohnend, Wissen zu schöpfen, anzureichern und zu verarbeiten. Zugleich möchte es sich aber auch einen Raum des Geheimnisvollen bewahren, in dem es sich ungeniert wundern und wunderbare Dinge bestaunen kann. Wissenschaftlicher Fortschritt zieht so die Sehnsucht nach dem Unbekannten nach sich. Es kann sich im Staunen über die Unendlichkeit des Weltalls wie über die unendliche Tiefe der Weltmeere ausdrücken. Das Meer ist in diesem Doppelspiel insofern im Vorteil, als es uns im Laufe der Jahrhunderte vertrauter geworden ist und trotzdem noch so viel Unbekanntes in sich birgt. Die Wahrnehmung des Meeres durch den Menschen findet seit dem frühen 19. Jahrhundert somit in einem Spannungsfeld statt, dessen Pole die Begriffe Wissen und Staunen bilden. Caspar David Friedrich, Clemens Brentano, Heinrich von Kleist, Thomas Mann, ihnen allen ging es bei der Betrachtung und Wahrnehmung des Meeres um das Elementare, um die trotz aller Anstrengung ungezügelte Kraft, die dem Menschen Grenzen setzt. Es ging um die Gefühle, die die Betrachtung des Meeres auslöste, und um Grenzerfahrung. Möglicherweise liegt der Schlüssel zum Verständnis für das Faszinosum Meer gerade hier. Das Meer als Raum für Grenzerfahrung. Menschsein heißt, Grenzen zu ziehen und an Grenzen zu stoßen. Das gilt im privaten, persönlichen Leben ebenso wie im gesellschaftlichen und politischen Raum. Man sollte um die Grenzen seiner eigenen Leistungsfähigkeit wissen. Man grenzt sich von seinen Mitmenschen ab, wird Teil von gesellschaftlichen Gruppen, die sich durch bestimmte Regeln und Ersatzungen von anderen abgrenzen. Menschen organisieren sich in Staaten, deren Territorien und von Grenzen markiert werden, die nur unter bestimmten Bedingungen überschritten werden dürfen. Grenzen helfen, bestimmte Lebensformen zu sichern. Sie trennen die Dazugehörigen von den anderen. Grenzen sind exklusiv und inklusiv zugleich. Das Meer hingegen erscheint uns grenzenlos und ist damit gewissermaßen eine Antithese zur menschlichen Existenz. Damit jedoch wird das Meer zu einer Herausforderung im Sinne einer Frontier, einer Grenze, die es zu erreichen und zu überwinden gilt, denn das Streben nach Überwindung von Grenzen stellt ein weiteres Merkmal menschlicher Existenz dar. Ein Kennzeichen der europäischen Geschichte der Neuzeit und damit der Entdeckung der Welt durch die Europäer war also die Herausforderung, das Meer als Grenze zwischen Europa und Außereuropa zu überwinden. In dem Maße jedoch, in dem die Europäer die außereuropäische Welt für sich entdeckten, Grenzen überwanden und zugleich die Begrenztheit der Welt erahnten, schließlich darum zu wissen begannen, wurde das Meer zu gleichen Teilen entmythisiert und neu entdeckt. Aus einer von Schiffen befahr- und überwindbaren Grenze zwischen Europa und Außereuropa, einem Raum, der durch Länge und Breite bestimmt war, kam mit der Entdeckung der Tiefe des Meeres ein wiederum weitgehend unerforschter und damit unbekannter Raum hinzu, der auf eine ganz andere Weise fasziniert. Das Meer wurde dadurch zu einer Art doppelten Zwischenraum. Dieser liegt zwischen Europa und Außereuropa, ebenso aber auch zwischen der Meeresoberfläche und dem Meeresboden. Das Meer als Faszinosum kann also in vielerlei Gestalt daherkommen, als Empfindung einer vermeintlichen Grenzenlosigkeit, oder angesichts seiner unbezähmbaren Urgewalt, die vom Menschen niemals gebändigt werden kann. Andere sehen das Meer als Brücke zu weit entfernten Ufern, wo es sich viel besser und freier leben lässt als in der Enge europäischer Normen und Konventionen. Diese und andere Gründe haben Millionen von Menschen bewogen, Schiffe zu besteigen und von Europa aus über das Meer zu fremden Küsten zu streben. Sofern sie die Seefahrt überlebten, trugen sie europäische Werte und Konventionen, Wissen und Lebensweisen in alle Welt. Wer zurückkehrte, tat dies mit Erkenntnissen und Erfahrungen, die er in der Fremde gesammelt hatte, und trug dazu bei, Wissen und Wohlstand in Europa zu mehren. Er hatte aber auch gelernt, Europa von außen mit den Augen der anderen zu sehen, was den Europäern allmählich zu einem besseren Verständnis von sich selbst verhalf. Europa entdeckte die Welt über das Meer und lernte sich zugleich selber kennen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Historiker Jürgen Elwert über die Geschichte Europas und des Meeres. Er hat seinen Vortrag am 26. September 2018 in Berlin gehalten, im Rahmen der Ausstellung Europa und das Meer des Deutschen Historischen Museums.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.